Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Ich bin Kybra. Bei mir sitzen heute mehrere Personen. Zuerst möchte ich begrüßen meine liebe Co-Moderatorin Maike.
Hallo, schön hier zu sein.
Wir haben bei uns Leni, die kennt ihr ja schon. Toll, dass du wieder dabei bist, Leni.
Ja, ich freue mich, ich bin zurück.
Und dann haben wir noch eine Special Guestin. Eigentlich sind wir Gast bei ihr, aber sie ist heute Gast bei unserem Podcast, Felicia Mottara.
Wie schön, dass ich mal in diese Runde auch mit Mikrofon darf. Das ist also das hätte ich mir nie erträumen lassen.
Aber Kybra, du musst erzählen, warum ist Felicia heute unsere Special Guestin?
Oh ja, heute geht es um Fußball und Religion.
Bum, bum, bum, bum.
Ich weiß, ihr seid schon, ihr fiebert schon mit Fußball und EM und alles, was drumrum ist. Ich muss nur sagen, diese Folge wurde vor dem Beginn des EMs aufgenommen. Deswegen wissen wir jetzt momentan gar nicht, was für einen Stand wir haben. Aber trotzdem fiebern wir mit und wir wissen, dass ihr auch mitfiebert. So, bevor wir die Folge aufgenommen haben, wusste ich nicht mal, dass dieses Jahr die EM spielt. Und Maike, vorhin hast du auch gefragt, ist jetzt EM oder WM?
Ja, vielleicht sagt dieser Satz ziemlich viel darüber aus, wie Profis. Ich und Fußball zusammenpassen, und zwar gar nicht. Ich habe keine Ahnung von Fußball, ich habe mich damit noch nie beschäftigt und bin deswegen sehr froh, dass wir hier eine Expertin haben. Sie ist nicht nur selber Fußballspielerin, sondern auch Mitbegründerin eines Frauenvereins in Berlin, Sportjournalistin, absoluter Expert und Pro, wenn es um Fußball geht. Felicia, cool, dass du dabei bist und uns all unsere Fragen beantwortest.
Ja, ich freue mich ja auch. Ihr seid ja Religionsexpertin und ich glaube aber tatsächlich, dass es wahrscheinlich eine ganz gute Sache ist, dass ich heute mit Mikrofon wirklich am Start bin, wenn ich euch so reden höre.
Du rettest unsere Ehre.
EM, WM, was ist denn da so los? Ja, also.
Leni, wie du und Fußball passen zusammen oder nicht?
Ich war jetzt doch schon das ein oder andere Mal dabei, aber dazu erzähle ich vielleicht später noch was. Mhm. Kleiner Cliffhanger hier.
Ja, sehr gerne. Also ich bin auch sehr daran interessiert. Ist Fußball nie ein Thema bei euch gewesen in eurer Jugend oder habt ihr mit eurer Ronaldinho-Karriere schon irgendwann aufgehört, weil ihr, weiß ich nicht, Schienbein-OP hattet oder so? Genau, vielleicht erzähle ich ganz kurz von mir. Bei mir, also mein Papa, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, niemand ist bei uns Fußball begeistert. Ich weiß nicht warum. Aber wo ich noch klein war, hatte ich tatsächlich etwas Interesse zu Fußball und das danke ich Samet. Grüße an Samet. Samet ist unser Nachbar, aber er ist auch ein Familienmitglied, ein Bekannter und er ist 2 Jahre älter als ich und er hat immer mich motiviert, Galatasaray-Fan zu sein. Also immer, wenn ich gesagt habe, ich kenne mich mit Fußball aus, dann musste er immer dazu kommen, ich bin Galatasaray-Fan.
Ist das ein Fußballverein in Istanbul?
In der Türkei, genau, aus der Türkei, genau.
Du doch noch Fenerbahce?
Ja, aber Fenerbahce ist unser Endgegner.
Ist das ein Fußballspieler oder ein Verein? Ein Verein? Ah, okay.
Genau.
Hier werden schon die Fachbegriffe durch die Gegend geschleudert und ich bin sofort raus.
Ja. Also ihr merkt schon, ich habe schon Fußballkarriere gehabt, aber ist schon schnell vorüber. Genau. Maike, wie war es bei dir?
Also in meiner Familie gibt es auch keine fußballbegeisterten Menschen. Ich glaube, niemand hat Fußball gespielt oder spielt Fußball in meiner Familie. Und ich bin in meinem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, so aufgewachsen, dass Fußball was für Jungs ist. Und ganz ehrlich, ich bin keine sportuninteressierte Person, sondern mir wurde Sport einfach in meiner Kindheit und Jugend nicht nahegelegt. Und Fußball war ein Sport, der war ziemlich ruppig, laut und wild. Und es wurde im Sportunterricht immer eingeteilt, so die Jungs spielen Fußball und die Mädchen können tanzen. Und tanzen mag ich und habe es auch geliebt und habe das viele Jahre lang gemacht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wäre ich Menschen wie Felicia begegnet, die mir hätten Vorbild sein können im Sport, also dass auch ein kräftiger Sport, ein Ausdauersport, ein Sport sein kann, den Frauen machen können, den Mädchen machen können, dass dann nichts damit also geschlechtsunabhängig gespielt werden kann, dann hätte das bestimmt auch für mich ein Weg sein können. Und was mich so abstößt, und da würde ich gerne später Felicia gerne fragen, ist diese Atmosphäre im Stadion, diese Schreie, das Gesinge, so ein kochender Saal, so ein kochendes Stadion, da fühle ich mich unwohl. Da habe ich eher Beklemmung und fühle mich das nicht wie, das ist eine große Feier. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich viele unangenehme Erfahrungen gemacht habe, wenn viele Männer aufeinander, also in Gruppen unterwegs sind und es wird Alkohol getrunken und es ist laute Musik. Da habe ich eher unangenehme Erfahrungen als befreiende oder feiernde Erfahrungen oder schöne Erfahrungen. Also das ist etwas, was mich eher so ein bisschen genau davon fernhält. Wie bist du denn zum Fußball gekommen, Felicia?
Nicht durch Stadion. Nicht durch Stadion. Also ich glaube tatsächlich, mir würde es genau gleich gehen oder mir geht das immer noch gleich. Ich finde das schon immer wieder, ja, ganz eigene Dynamiken, die man da im Stadion beobachten kann oder wer da so im Stadion in der Fankurve steht. Das sind ja vor allen Dingen Männer. Also man muss sagen, das ist ein Ritual der Männer, da gemeinschaftlich zusammenzukommen. Und dann
kommt
auch,
mir bekannt vor, aus religiöser Perspektive.
Ja, genau. Mir auch übrigens. Also ich könnte da aus meiner Jugendzeit auch noch einen Schwank hinübergeben. Weil ich finde, katholische Kirche, ich war Ministrantin und habe da immer gefragt, warum ich eigentlich nie Pfarrerin werden darf und fand schon immer so, alle hier, um Hilfsleistung für die Männer zu bieten, auch so, wer so überhaupt so das Sagen in der Gemeinde hat. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Du wolltest ja wissen, wie ich zum Fußball kam. Ich kam tatsächlich zum Fußball über die Leidenschaft für den Ball. Also meine Mutter hat gesagt, schon als Baby, der Ball hat mir gereicht, ja, um mich irgendwie happy zu stimmen. Und es gibt auch wirklich so Bilder, da konnte ich noch nicht mal laufen. Ja, da wurde so dieses Kinderstübchen umgeklappt. Was heißt das? Der Laufstall oder was? Ja. Zum Tor gemacht und ich saß dann auf dem Boden. Cool. Habe mit dem Ball rumgemacht und tatsächlich bin ich da also ganz früh schon im Kindergartenalter dann im Fußballverein gelandet und habe dann da gekickt, ja.
Wow. Und ihr seht es ja nicht, ihr hört uns ja nur, aber tatsächlich, Felicia hat für unsere Folge extra einen Fußball mitgebracht und er liegt hier in der Mitte des Tisches und irgendwie hat er so was Andächtiges. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe noch nie einen Fußball in der Hand gehabt, der sieht so aus, als wenn das ein ganz besonderer wäre.
Ja, es ist einer von der WM 2014, als Deutschland Weltmeister wurde bei den Männern und ich finde ja so ein bisschen, ne, so ein Setup kennt ihr ja auch aus euren Gotteshäusern, aus den verschiedenen, ne? Und dann dachte ich so, Fußball hat ja schon viel Ähnlichkeit. Wir brauchen da auch so ein Symbol, ja.
Oh ja, aber zu den Symbolen und Ähnlichkeiten kommen wir gleich. Leni, wie war es bei dir?
Ja, also ganz im Gegenteil zu dir, Felicia, Belle und ich, das wir waren noch nie Freundinnen, also gar nicht. Gar kein Ballsport ist irgendwas für mich. Tatsächlich, meine erste Berührung und Erinnerung geht eher dahin, dass meine Mama mir immer schon gesagt hat, wenn WM, EM ist, so ja, in Deutschland, wenn dann alle ihre Flaggen raushängen, dass es halt eher schwierig konnotiert ist, so dieser Nationalstolz. Mm. Es hat lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, aber bei manchen Menschen bricht da ja auch wirklich was raus, was dann vor allem für meine Mama oder auch eben für meine Großeltern dann eher schwierig ist, überall diese Flaggen zu sehen und Menschen, die so durchdrehen und manchmal ja auch eben sehr extrem. Deswegen wurde mir immer eher gesagt, nee, mach das mal nicht. Wir machen keine Flagge an unser Auto und ich habe das lange nicht verstanden. Das kam dann erst später. Jetzt würde ich eigentlich gerne Fußball spielen, weil ich habe das Gefühl, ich könnte da meine Aggression manchmal rauslassen, die ich manchmal habe. Also so dieses Rennen und auch mal jemanden anrempeln, also niemandem wehtun, aber anrempeln Foul. Und diesen Ball schießen und so. Wenn ich das beobachte, würde ich mich da sehen mit anderen Frauen.
Felicia, du musst uns mal einladen.
Ja, also ihr seid herzlich willkommen. Wir haben übrigens also nicht nur zu Victoria Berlin, wo ihr als Zuschauerin natürlich willkommen überall seid.
Oh mein Gott, das werden wir machen.
Aber ich habe tatsächlich freitags immer eine Trainingsgruppe. Sind tatsächlich nur Frauen mit dabei. Wir spielen Fußball, 16.30 Uhr. Ich verrate euch auch in direkter Kommunikation dann auch den Ort.
Ja. Macht das darf niemand wissen.
Oh mein Gott, bitte. Lasst eure Smartphones zu Hause. Keine Aufnahmen.
Nein, das ist tatsächlich so. Da sind so ein paar Leute dabei, die wollen, also wenn ich auch immer sage, lass uns doch mal ein Foto machen. Nein, nein.
Wow. Also auf der einen Seite sehe ich echt eine große Begeisterung, vor allem auch in Berlin auch. Die Straße des 17. Juni wurde ja auch gesperrt und überall sind Fans, Flaggen. Und jetzt habe ich auch von dir, Lini, gehört, dass Flagge jetzt auch nicht unbedingt immer was positiv Konnotiertes ist. Kenne ich natürlich auch, dass die Stadien manchmal Angst machen, dass einfach dieses Gebrülle, es ist laut, auch am Abend, wenn man irgendwie nicht so fußballbegeistert ist, aber irgendwie eine Kneipe in der Nachbarschaft hat, dann ist es auch da zu laut. Ja. Ich kann die Begeisterung verstehen, aber manchmal ist es dann irgendwie doch zu viel für vielleicht Menschen, die nicht so viel von Fußball halten. Und ich möchte möchte noch mal ganz kurz zurück zu dem Punkt Religion und Fußball. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt Ähnlichkeiten in Hinsicht von
patriarchaler Struktur.
So viel zu Ähnlichkeiten, dankeschön. Es gibt Kleidungen. Also es gibt liturgischen Einzug, wenn man es so möchte. Mhm. Also Menschen, ob wir jetzt vom Männerfußball sprechen oder Frauenfußball, es gibt ein Trikot, die Mannschaft zieht ein in einer bestimmten Reihenfolge und danach gibt's auch was Bestimmtes. Die Nationalhymne wird gespielt, gesungen oder man steht einfach, ob man dazu betet oder nicht, dazu kommen wir nachher. Und dann geht das Spiel los und also gewisse Züge, die wir ja quasi aus der Kirche zum Beispiel auch kennen. Ich habe ganz bewusst Einzug gesagt, weil ich das auch aus dem kirchlichen Kontext kenne. Was ist heute los mit meinem
Das müsst ihr drin lassen. Wir schneiden ja kaum was. Das lassen wir auch drin, Kibra. Genau, mit meiner Sprache.
Mit meiner Sprache, genau. Und habt ihr noch Punkte, wo ihr Parallelen von Fußball und Religion irgendwie seht, wo ihr sagt, ist vielleicht Fußball doch eine Religion für manche?
Ich würde sagen, die Hingabe und die Leidenschaft und das Identitätsstiftende, da sehe ich auf jeden Fall auch Parallelen zu Glaubensgemeinschaften, nicht nur explizit zur Kirche, sondern ja, dass ich bin erkennbar als Fan und ich sehe die anderen und obwohl wir uns nicht kennen, haben wir eine Verbindung miteinander, wir erleben das Gleiche, wir lassen uns berauschen, also unsere Herzen oder unser Körper ist offen für diese Gefühle und wir legen auch unser Gefühl hinein und ziehen daraus eine Stärke, eine Kraft für unser Leben, für unseren Alltag. Das Fansein strukturiert irgendwie das Jahr und gibt einen Rhythmus vor mit Heimspielen und Auswärtsspiele und dann die Höhepunkte sind dann irgendwie EM oder WM und selber dabei zu sein, also genau, sich vielleicht auch zu engagieren, ein Ehrenamt irgendwie auszuführen dafür als OrdnerIn oder weiß ich nicht, wo man ehrenamtlich da engagiert sein kann, vielleicht in Kleinvereinen, das irgendwie Kindern weiterzugeben oder beizubringen. Auch das ja, Verbindende und das Stiftende, das länderübergreifende, vereinsübergreifende irgendwie zu sehen. Da sehe ich auf jeden Fall auch noch Parallelen zu Religionsgemeinschaften. Mhm. Ja.
Leni, hast du da?
Ich würde auch denken, vor allem Gemeinschaftsgefühl. Also, dass es bestimmt viele Menschen einsammelt, die sonst nicht so in einer Gemeinschaft unterwegs sind. Aber auch, wenn ich jetzt an Religion denke, der Unterschied zwischen, also gibt es ja Menschen, die sind gläubig und Menschen, die sind nicht gläubig und gehören trotzdem dazu. Und so ist ja beim Fußball, gibt es ja auch 1000 Unterschiede, warum du dazu gehörst. Aber es sind alle dabei. Ich will gar nicht wir sagen. Dieses Wir finde ich auch ganz komisch. Ja. Immer. Wir haben gewonnen und wo stehen wir?
Ja, und ich würde aber auch noch dazu sagen, die Form. Also die Form, die erkennbar den Nicht-Alltag zeigt. Also in unserem Alltag, da latschen wir einfach, da brabbeln wir einfach, da so. Aber dieses zum Beispiel die Religionsgemeinschaften oder jetzt auch der Fußball, die geben Formen und Regeln vor. Also wie zum Beispiel den Einzug, den du gesagt hast. Da würde mich interessieren, ob es das im Freitagsgebet oder in der Moschee eigentlich auch gibt. Aber ich weiß, im jüdischen Gottesdienst und im christlichen Gottesdienst gibt es also nicht so den Einzug wie in evangelischer oder katholischer Kirche, aber da gibt es auch einen Ein- oder Auszug?
Naja, eigentlich kommen ja alle immer zu spät.
Es beginnt erst, wenn alle da sind.
Nee, gar nicht. Es beginnt einfach. Und die Leute kommen einfach.
Ah, interessant. Okay, dann haben wir hier eine christliche Parallele. Also dieser Einzug, der wird da wirklich sehr zelebriert. Es gibt ja heute unterschiedliche Formen. Einige lehnen das auch ab, ziehen gar nicht mehr ein, sondern sitzen einfach schon in der Bankreihe zum Beispiel. Aber zu großen Festtagen, da gibt es auch eine Ordnung des Einzuges. Also die wichtigsten, in Anführungsstrichen, die höchstgestellten, die höchsten Ämter ziehen ganz am Ende rein. So ist das häufig.
Ich hatte gerade so ein Kopfkino. Wäre schon witzig, wenn der Imam mal so ganz am Ende reinkommt mit seinem Umhang und dann bläst irgendwie Wind ein bisschen und er kommt durch die Reihen rein. Das wäre schon, das müsste man mal machen. Aber Felicia, wie war es bei dir? Du warst Ministrantin. Hast du dann irgendwann gesagt, okay, wenn es hier nicht funktioniert, dann bei Fußball. War das dann so ein Ersatzzugehörigkeitsreligion oder war das was komplett anderes?
Tatsächlich war das, glaube ich, eher die Fasnachtszunft, weil da haben zwar auch zu diesem Zeitpunkt die Männer regiert, aber ich glaube tatsächlich, der Ausfluchtort vom Ministrieren war dann also Fasnachten für mich. Aber der Sport und ich wollte kurz, da sind so viele Dinge schon aufgeploppt. Ich wollte sagen, ich glaube, die Religionen, gerade insbesondere die katholische Kirche, was ich immer als Ministrantin so geliebt habe, war die fette Show. Ne? Also ich meine, die haben einfach verstanden, wie gut das Entertainment geht. Versteht der Fußball auch. Mhm. Also der Einzug der Leute ins Stadion, jetzt mit Ballkindern und so weiter und so fort, zu erhabener Musik. Also, ja. Wenn man sich da die Champions League-Hymne anhört, dann weiß man auch so, okay, jetzt geht der Gong und jetzt geht die Sitzung los und die Stadien, die heiligen Orte, die Spielstätten oder auch der heilige Rasen. Ich bin ein großer Tennisfan. Es kommt neben Fußball noch dazu, auch was mit Ball. Der heilige Rasen von Wimbledon, ja, da müssen die Spielerinnen und Spieler alle noch in Weiß auflaufen, also ganz in Traditionen verhaftet, mhm. Und das folgt immer so den gleichen Ritualen, ne, auch. Ja. Und ich finde, das ist schon, hat eine religiöse Anmutung, mhm, ne, ja. Diese Wiederholung. Ich meine, alles ist ja irgendwie wie, also Rituale, egal religionsübergreifend, dafür seid ihr Expertin. Es gibt ja immer wieder so gemeinsame Nenner, die man ja identifizieren kann. Und so ist es, glaube ich, beim Sport auf jeden Fall auch. Und bei Sportlerinnen oder Sportlern kann man auch auf einiges gucken.
Ich denke auch an diese Lieder und an diese Hymnen, die gesungen werden. Natürlich, jeder Verein hat eine eigene Hymne bis bis über den Tod hinaus in alle Ewigkeit. Also diese Worte fallen ja schon durchaus. Ne? Wir bleiben treu,
sing uns doch mal was
verbunden.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ihr möchtet Hörerinnen und Hörer behalten. Deswegen ist auch in meinem Interesse. Nein.
Ja. Ja. Oh Mann, gerade habe ich richtig Lust zu einem Fußballspiel.
Aber Never Walk Alone oder sowas. Ja, genau. Es gibt große Hymnen, wenn man da an Dortmund denkt, die haben, also bei den Männern, die haben vergangene Saison, ist ja vergeigt, deutscher Meister zu werden am letzten Spieltag, haben jetzt das Champions League Finale verloren gegen Real Madrid und dann steht da so eine Wand an Männern und singt Never Walk Alone. Ich meine, da geht einem schon das Herz auf. Mhm. Oder auch die Hymnen, die Gesänge, entschuldigt, dass ich da ganz kurz dabei bleibe, aber auch bei den Gesängen vor den Spielen zum Beispiel in den Stadien, das ist dann schon so, dass man da wirklich von Erhabenheit getragen wird und wo man das Gefühl hat, selbst wenn ich nicht zugehörig bin, also wenn ich gar nicht gläubig bin, also gar nicht für das Team zum Beispiel bin, ist es trotzdem eine Stimmung im Stadion, die einen irgendwie mitnimmt und man fast, also ich spüre da immer was, weil ich mich davon so ergreifen lasse.
Ich denke auch an diese Antwort und diese Wechselgesänge. Also die sind ja auch Teil unserer Liturgie, dass wir, es wird was gesprochen und es wird gesprochen, darauf geantwortet oder es wird etwas vorgesungen. Da erkenne ich auch Parallelen im jüdischen Gottesdienst und es wird gesungen, geantwortet. Ne? Und es fängt nur einer an und alle antworten. Und das ist das, was dieses Identitätsstiften und auch diese Zugehörigkeit und auch vielleicht auch das dazu, dass viele gar nicht erklären können, wo kommt es her, was bedeutet das eigentlich. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass das passiert und dass das gesungen wird und dass es uns verbindet. Ne?
Ja, total.
Das hat irgendwie auch so einen Geheimsprache-Charakter, finde ich. Also es ist wirklich tatsächlich für die Fans und es gibt ja auch manchmal so nicht Lieder, aber so Gegenreaktionen von den anderen Mannschaften drauf. Also so wie ein Battle, dass man da einfach sich so, schaut, wer kontert am besten. Also
Wer ist lauter?
Ja, also genau. Wer ist
lauter? In Kypra, da muss ich kurz einhaken, weil das ist eben der Unterschied, also wenn man in der Kirche ist oder in einem anderen heiligen Ort, dann gibt es ja keinen Widerspruch im Normalfall, sage ich mal.
Ne? Naja, komm mal ein bisschen vor dir.
Okay.
Hier ist der Triple-Widerspruch.
Also früher, als ich Ministrantin war, war da immer Zucht und Ordnung. Ja, also da gab es keine Auswüchse, dass da irgendjemand sich da in Revoluzertum da irgendwo in den Kirchbänken da gegen den Pfarrer aufgestellt hätte. Aber im Stadion ist es ja so, in dieser heiligen Stätte, da hast du ja immer zwei Parteien eigentlich. Mm. Und das ist schon das, dass sie sich erstens übertönen wollen, aber natürlich, dass da auch noch andere Gesänge dazukommen. Jetzt haben wir über den schönen Teil gesprochen, aber Schmähgesänge und auch teilweise eben auch nochmal eine ganze andere Form von Aggression dort auch sich so den Weg bahnt.
Kann man sich eigentlich aus Versehen in Richtung der falschen Mannschaft setzen?
Kann man.
Oh.
Was? Ist dir das schon mal passiert?
ach, ich sitze so oft, also ich sage, ich gehe auch gerne, wenn ich ins Stadion gehe, sitze ich auch meistens und manchmal sitze ich dann auch nicht bei dem Team, für das ich dann die Daumen drücke, ganz ehrlich. Ja, aber das macht mir nichts. Also ich bin lieb und ich finde auch, ich würde mir da gerne was aus den Gotteshäusern abgucken, dass man da eher miteinander gut umgeht, ne? Und nicht sich so gegenseitig
mit beschimpft. Einem Friedensgruß vielleicht am Anfang und Ende, genau, das wäre ganz toll. Also liebe Fußballbegeisterte.
Plötzlich die Rolle vergessen. Plötzlich Schiri mit Pfeife auf dem Feld sein. Wie bin ich hier hingekommen?
Ich muss noch an die umgekehrte Variante denken. Wir haben erst darüber gesprochen, wo hat der Fußball Anknüpfungspunkte an Religion. Aber Religion oder beziehungsweise Kirche ist auch an Fußballorten. Ich denke an das Olympiastadion in Berlin. Da gibt es nämlich eine sogenannte Kapelle. Eine Stadionkapelle. Die wird wohl vor den Spielen auch rege genutzt. So habe ich gelesen. So stand es auf der Website. Ich selber war noch nicht dort, aber es soll wohl eine der schönsten Stadionkapellen der Welt sein hier in Berlin. Also ein Grund wäre uns das mal, dass wir uns das mal zusammen anschauen könnten. Da finden auch Taufen und wohl Trauungen statt. Und es wird eben als Gebets- und auch als spiritueller Raum vor den Spielen oder in der Vorbereitung der Spielen genutzt.
Spannend. Da möchte ich auch gleich mal weitermachen. Und zwar, ich sehe auch sehr oft, oder ich habe das auch sehr oft gesehen in der Vergangenheit, wo ich mehr Fußball geschaut habe, dass eben Fußballspieler sehr oft auch beten, also gerade auch muslimische, die Geste, die Hände nach oben eben halten, kurz beten. Oder es ist, glaube ich, mittlerweile auch verboten, dass man sich bekreuzigt, also diesen Kreuz macht. Mhm. Wie seht ihr das? Eurer Meinung nach, gehört sich das? Sollte das erlaubt sein? Oder findet ihr das irgendwie komisch, dass es verboten ist, dass man kurz vorm Spiel als Spielerin sich irgendwie noch kurz ein Gebet auf den Weg holt?
Also meine Perspektive ist, dass SpielerInnen ja nie ganz neutral sind. Mhm. Also sie bringen ja sich und ihre Identität und ihr Sein einfach mit in ihrer Religion, in ihren Ansichten, in ihren Lebensweisen, wie sie sich vorbereiten auf den Sport und wie sie den Fußball verstehen und auch leben. Und wenn eine Religion ein Teil ihres Lebens ist, dann soll die Religion auch nicht auf dem Platz vor dem Platz bleiben, sondern man trägt die Religion damit in den Platz hinein. Mhm. Also die Religion ist ja mit dem Menschen oder der Glaube mit den Menschen auch verwachsen und verbunden. Mich würde interessieren, warum diese Gesten verboten sind. Mhm. Also ich kann mich an sehr viele Fußballspiele erinnern, in denen ich Menschen gesehen habe, die irgendwie nach oben gezeigt haben. Das muss ja noch nicht mal eine bestimmte Zugehörigkeit einer Religionsgemeinschaft sein, sondern einfach, ich grüße meine verstorbene Mutter, die ich im Himmel verorte sein. Ja. Das könnte es ja auch sein. Oder ich danke das Universum für dieses Tor. Das können ja einfach nur offene Arme nach oben sein. Das muss dann auch nicht per se. Das ist natürlich eine spirituelle und irgendwie auch aus unserer Perspektive religiös zu deutende Geste. Aber sie muss ja nicht explizit zu einer Religionsgemeinschaft gehören. Und mich würde interessieren, ist das tatsächlich so? Also du hattest gesagt, dass jetzt zur EM oder zur WM?
Wir reden hier über eine EM, die in Deutschland stattfindet und an 10 Spielorten ausgetragen wird.
Danke.
Ja, sehr gerne.
Dass religiöse Gesten untersagt sind.
Habe ich in mehreren Zeitungsartikeln gelesen. Aber Felicia, kennst du dich da besser aus?
Nee, damit kenne ich mich ehrlich gesagt nicht besser aus. Ich weiß, es ist die FIFA. Ah, okay.
Ich habe was nachrecherchiert ein bisschen. Und zwar bei der UEFA habe ich gelesen, die haben so eine ganze Auflistung von Werten, die sie vertreten. Und da steht, ich lese mal zwei vor, die Verantwortung des Fußballs für die Förderer gleicher Rechte für alle anerkennen, unabhängig von Alter, Fähigkeit, Hintergrund, Geschlecht oder Religion. Aha. Da steht schon mal Religion drin. Und dann gab es noch einen zweiten mit kulturelle Vielfalt anerkennen und würdigen, Menschen mit Würde und Respekt behandeln und sie bei ihrem Handeln stets an erster Stelle setzen.
Okay.
Also nur so das jetzt, das ist erstmal so ganz grob überhaupt, dass Religion drin vorkommt, dass es niemanden ausgrenzen soll von gar nichts.
Ja. Also doch nicht verkehrt, wenn man betet.
Also ich weiß, dass religiöse Gesten wie Beten und Bekreuzigen tatsächlich sozusagen beäugt werden, aber in der Regel eben zumindest im Alltagsbetrieb akzeptiert sind eigentlich. Also weil ich sehe das auch ganz häufig, ne? Antonio Rüdiger zum Beispiel, deutscher Nationalspieler, betet ja auch immer mit den Händen, oft mit den offenen Händen, genau. Und dass, glaube ich, die FIFA da ein bisschen genauer hinguckt, was da eben passiert an religiösen Gesten, eben wie die ausgelegt werden können, ob die vielleicht auch eine politische Botschaft am Ende des Tages impliziert passieren, ja. Also etwas Übergeordnetes. Und
gut, genau. Ja, also, da muss ich auch in Richtung Fußball natürlich kritisch schießen, denn
Achtung, ja.
Dass natürlich auch die zum Beispiel die UEFA ja auch kritisch zu betrachten ist. Also wenn sie sagt, der Sport steht im Vordergrund und das Verbindende, dann muss ich sagen, da möchte ich auch kritisieren, dass ich das nicht an allen Stellen sehe, sondern dass da natürlich auch ein kapitalistischer Gedanke dahinter ist, dass da auch politische Gedanken dahinter stehen. Und dann finde ich das auch wichtig, dass sich das die Waage hält und da ehrlich zu bleiben. Wir haben vielleicht alle noch die Diskussion im Kopf zur WM. Das war die WM
Katar.
In Katar, genau. Da gab es eine große Diskussion, erinnere ich mich.
Stimmt.
Also abschließend, abschließend nochmal zu dieser zu den religiösen Gesten, weil ich habe auch geguckt und da steht, also dass eigentlich nichts eingeschränkt wird. Also bei den FIFA-Turnieren, also bei Weltmeisterschaften vom Weltverband gelten strengere Regeln. Und zwar insbesondere, wenn sie Teil der Ausrüstung oder in Form von sichtbaren Botschaften erfolgen. Da gelten strengere Regeln. Ach, ansonsten wird es eher lasch gehandhabt. Und entschuldige, jetzt habe ich den Ausflug zu dem Kapitalismus und Fußball. Da will ich nur sagen, Fußball auf der Leistungssportebene, auf der Profisportebene ist ein Entertainment-Geschäft. Das muss man einfach, kann man auch dann weg von Religionsersatz und so weiter und so fort. Es ist eben vielleicht ein moderner Götze, der mit Geld und mit sehr viel verbunden wird, was Kommerz ist. Aber ich glaube, das ist eben, da verdienen sehr viele Menschen Geld mit.
Also
und daran.
Religiöse Symbole. Das erinnert mich nochmal daran, warum meine Fußballkarriere geendet hat. Wegen meinem Kopftuch natürlich. Nein.
Okay.
Kein so cooler Gag.
Ja, da gibt es doch super Produkte mittlerweile, mit denen man vortrefflich Sport machen kann.
Auf jeden Fall. Also alle Frauen, die mit Kopftuch sind. Kopftuch ist kein Hindernis für Fußballspielen. Zu religiösen Symbolen nochmal. Wir haben jetzt Rüdiger gehört. Ich habe auch öfters bei Özil gesehen oder auch bei anderen muslimischen Fußballspieler, die dann quasi auch beten. Und ich habe mir die Frage gestellt, es ist ein Spiel und warum hat man das Bedürfnis, davor zu beten, zu sagen, Gott, bitte lass mich jetzt ein Tor schießen. Und dann habe ich mich ein bisschen vertieft mit den Gedanken und dachte, Kübra, du betest doch auch, bevor du eine Rede hältst. Also es ist ja auch irgendwo ein Job. Man möchte quasi das Beste geben und da möchte man die Unterstützung Gottes haben und irgendwie kann man das auch irgendwie so sehen, dass das eben, ich möchte jetzt alles in dieses Spiel reingeben. Es ist ja auch irgendwo Anerkennung und irgendwo auch, ja, Gott soll bei mir sein und deswegen verstehe ich auch schon, warum SpielerInnen quasi vor dem Spiel das Bedürfnis haben, kurz zu beten oder wenn sie ein Tor geschossen haben, diese Dankbarkeit zu zeigen, zu gebühren.
Ich habe gehört, dass es einen Sportbeauftragten und Fußballbeauftragten meiner Kirche gibt. Das heißt, Fußball wird ernst genommen in meiner Kirche. Und auch nochmal auf einer wissenschaftlichen, religionswissenschaftlichen Ebene auch betrachtet und analysiert und dazu publiziert, aber dann eben auch vom Inhaltlichen, vielleicht auch auf der Herz- und nicht nur auf der Kopfebene, auch auf der Herzebene wird da angedockt und es werden Spiele übertragen. Es gibt Gottesdienste vor EM, auch jetzt vor dieser EM, auch vor der WM, ach Gott. Also es gibt Gottesdienste vor großen Spielen zum Beispiel, auch Fachvorträge oder Gemeindeabende. Ihr könnt euch da gerne mal umhören und schauen in euren Landeskirchen oder Gemeinden, ob da was angeboten wird. Und sonst gibt euch sicherlich der Sportbeauftragte Pfarrer Latzel, ist das glaube ich, der EKD. Und ich habe gelesen, dass es auch mal einen katholischen Fußballverein gegeben hat vor mehreren Jahrzehnten. Und da hatte ich die Frage, gibt es eigentlich religiöse Fußballvereine? Gibt es einen jüdischen Fußballverein?
Lady, schieß los.
Maccabi! Genau, also es gibt Maccabi und zwar auch schon seit 1898 so rum, als ersten jüdischen Turnverein. Ich kann nicht die ganze Geschichte auswendig erzählen, was dann über die Jahre passiert ist, aber das kann man natürlich nachlesen bei Maccabi einfach. Aber letztes Jahr im Juni hat TuS Maccabi Berlin im Pokalfinale gegen Sparta Lichtenberg gespielt und ist so in die erste wie heißt das, DFB-Pokalrunde eingezogen. Und da war ich tatsächlich dabei, weil das dann schon auch so gehypt wird in der jüdischen Community. Und dann haben sie eben im DFB-Pokal gegen Wolfsburg gespielt. Und das, Wolfsburg sagt euch ja als Mannschaft dann auch, was, denke ich mal. Das war dann schon ein krasses Ding. Und da waren dann auch wirklich, also dieses in Anführungszeichen, alle waren da und egal, ob man sich für Fußball interessiert oder nicht. Und das war dann auch einfach richtig, richtig cool. Bei Maccabi muss man dazu sagen, da spielen nicht nur jüdische SpielerInnen. Also grundsätzlich sind da alle willkommen. Gleichzeitig sind aber auch alle dann von Antisemitismus betroffen. Also das ist wieder ein Fall von, auch nicht jüdische Menschen können von Antisemitismus betroffen sein. Aber das war Wahnsinn. Sie haben verloren gegen Wolfsburg. Aber ja, die haben sich über die Jahre einfach sehr gut gehalten und es gibt ganze Makkabiaden, also wo dann gegeneinander angetreten wird und die dann stattfinden und da schneidet Deutschland auch immer recht gut ab, also mit vielen Goldmedaillen und so weiter. Also es ist ein Riesending und ich glaube, da kann man schon stolz drauf sein, also auch, dass es schon so alt ist.
Ja. Also du hast es ja auch schon erwähnt, man kann auch zur Zielscheibe werden und das finde ich auch ganz problematisch, vor allem dass eben Fußball auch manchmal eben Platz dafür gibt, dass Menschen Rassismus äußern können, dass Menschen ja sich auch da gewisse Vorstellungen haben und die auf dem Feld sehen wollen. Dazu habe ich mal eine Doku gesehen, die ist momentan, müsste immer noch auf der ARD-Mediathek sein. Und da sagt ein Mann in der Doku, dass er sich wünscht, dass hellhäutige Deutsche jetzt mehr in der Fußballmannschaft eben spielen und wo die geblieben sind, fragt er sich. Er sagt halt eben, dass Dunkelhäutige dann quasi eigentlich nicht so ein bisschen out of Kontext wären in der deutschen Nationalmannschaft. Und da sieht man, finde ich schon, dass man da irgendwie auch problematische Sichtweisen mit drin hat. Wir hatten das vorhin auch mit der Flagge so ein bisschen angeschnitten, finde ich. Fußball, Nationalstolz wird irgendwie nochmal so hervorgehoben. Egal, ob das jetzt in Deutschland ist oder in anderen Ländern. Und das gibt mir schon manchmal auch so ein bisschen ja einen Angstcharakter auch mit ein, wenn das einfach zu, ja, ich habe auch Dokus angeschaut, wo Menschen sagen, es ist nicht üblich gewesen, dass man mit Deutschlandflaggen quasi umhergeschwungen hat. Aber während des Fußballspiels ist es dann eben immer mehr üblicher. Mhm. Und genau, was macht das mit uns? Möchte jemand irgendwie was dazu sagen? Ja, schwierig, gell?
Also ich glaube, bei jeder EM und auch bei jeder WM kann ich mich an Diskussionen erinnern, an rassistische Äußerungen von verschiedensten Menschen, ob das aus der Gesellschaft oder aus der Politik gewesen ist, dass schwarze Fußballspieler eben nicht so gut gespielt haben, weil sie, wie auch immer, also es gab rassistische Äußerungen gegenüber Fußballspielern der deutschen Mannschaft, aber auch gegenüber anderen Mannschaften und genau wie du es gesagt hast, daran zeigt sich auch der internalisierte Rassismus in der Gesellschaft und ganz explizit, wenn es dann um die Nation geht, um das Land geht und wenn es zum Beispiel um Hautfarbe oder Religion geht. Mhm. Und deswegen ist es total wichtig, dass es auf jeden Fall eine Ebene, die der Fußball zeigen kann. Oh ja. Hey, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin schwarzer deutscher Fußballspieler und spiele für mein Land. Und das kann auf jeden Fall eine Botschaft sein, eine verbindende Botschaft sein, die der Fußball senden kann. Aber vielleicht muss er das noch mehr tun. Mhm. Also einmal tut das ja dadurch, dass er einfach zeigt und sie Part of the Mannschaft sind oder Frauschaft sind. Und dann vielleicht auch nochmal dadurch, was dann dazu auch erzählt wird und transportiert wird.
Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, jetzt positiv betont erstmal ist Sport, insbesondere ist der Fußball und die Teams, ein Ort, wo Vielfalt einfach gelebt wird, wo es darum geht, wie funktioniert man auf dem Platz? Ist man da gut zueinander? Entwickelt man den Teamgeist etc. pp. Aber das, was du natürlich ansprichst, Rassismus oder Ressentiments, die ausgespielt werden, die gehören natürlich wie in der Gesamtgesellschaft auch, sind auch Teil des Sports und werden dort auch ausgelebt. Und zu Maccabi wollte ich noch sagen, es gab ja auch so ein Spiel Maccabi Berlin gegen Hertha 06 in Berlin, was so ein Skandalspiel auch wurde, wo sozusagen Religion, ein Clash in Bezug auf Religion oder religiöse Überzeugung. Dann kam Antisemitismus, hat da Einzug erhalten. Der Schiri damals hat sich da hingestellt, hat alles protokolliert. Aber das war ein Skandalspiel, weil da eben aufgrund von eigentlich einem sportlichen Aufeinandertreffen, aber mit anderen Hintergründen da noch hantiert wurde. Es ist dann auch so ein Austragungsort von Eben, das ist ja nicht nur Rassismus. Mir wurde da gesagt in dem Zusammenhang, weil ich habe eine Veranstaltung moderiert, wo eben auch das ein großes Thema war. Immer wenn die Bomben fliegen, fetzt es hier auch in Berlin, fetzt man sich auch auf dem Fußballplatz. Und das ist natürlich so ein Austragungsort. Ja.
Auf der einen Seite höre ich solche Sachen wie, wenn Menschen mit Migrationshintergrund in der zum Beispiel Nationalmannschaft spielen, dass sie nur dann als Deutsche und gut gelten, wenn sie ein Tor geschossen haben. Aber wenn sie dann irgendwie kein Tor schießen, dann sind die nicht mehr so ein Wert. Aber dann habe ich natürlich auch dieses Beispiel mit İlkay Gündoğan, der ja auch Mannschaftskapitän ist in der Nationalelf. Und das ist dann natürlich auch wieder, finde ich, vor allem für Menschen, die sich auch mit ihm identifizieren können, schön, dass man sagen kann, okay, auch ich hätte auch meinen Platz dort. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne Tuba Tekkal fragen. Tuba Tekkal ist eine jesidische Kurdin und Profifußballerin und sie hat auch schon mit jungen Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Ja, Tuba, erzähl doch mal, wie war es bei dir, als du damals angefangen hast mit dem Fußball? Hattest du Schwierigkeiten? Und wenn ja, wie hat sich die Situation weiterentwickelt?
Als ich als junges kurdisch-jesidisches Mädchen den Sport für mich entdeckt habe und so sportbegeistert war, war es alles andere als selbstverständlich, dass ich sozusagen dieser Leidenschaft auch nachgehe. Und eigentlich kann ich mich nur daran erinnern, dass es immer nur geprägt war von Kampf, davon, dass ich es heimlich machen musste. Es war geprägt davon, dass ich das Gefühl hatte, etwas Verbotenes zu tun. Und im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das trotzdem durchgezogen habe und sehr dankbar dafür, dass es Menschen in meinem Leben gab, die mich bei dieser Leidenschaft auch voll unterstützt haben. Und jetzt so 20, 30 Jahre später, wenn ich so zurückblicke, für mich persönlich hat sich vieles verändert, auch dadurch, dass ich überhaupt in der Profiliga Fußball gespielt habe und meinem Traum nachgehen konnte. Aber ich sehe natürlich bei meiner Arbeit mit den Scoring Girls, dass diese Mädchen vor denselben Herausforderungen stehen wie ich vor 30 Jahren, vor denselben Hürden stehen wie ich vor 30 Jahren. Und das ist etwas, was ich aufbrechen möchte. Aber ich stelle mir auch die Frage, wie kann das sein? Und wie können wir das verbessern und aufbrechen? Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit Scoring Girls einen Ort geschaffen habe, wo wir viele junge Mädchen erreichen, die sportbegeistert sind, die ihrer Fußballleidenschaft nachgehen wollen. Und ich bin einfach nur dankbar, sie dabei unterstützen zu können.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Tuba. Es ist natürlich immer ganz, ganz unterschiedlich, welche Erfahrungen Menschen machen. Und das Ganze soll aber auch Hoffnung geben. Wir haben jetzt auch mehrmals gehört, wir haben Fußballvereine nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Und deswegen sprechen wir auch, wenn wir über den Fußball sprechen, nicht nur über die Männermannschaften. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wenn man über Fußball spricht, dass da auch Frauen involviert sind. Und das ist, glaube ich, wieder so intersektional, dass man hier die Genderfrage auf jeden Fall wieder nicht vergessen darf und dass Frauen genauso gut Fußball spielen können wie Männer auch.
Ich möchte dazu eine Frage stellen. Ja. Felicia, ich hoffe, du kannst sie mir beantworten. Warum gibt es Männermannschaften und Frauschaften? Warum gibt es keine gemischten Fußballgruppen? Oder gibt es die? Warum gibt es die nicht im Ligafußball?
Spannende Frage.
Ja, also wir leben ja in einer sehr binären Geschlechterwelt und die Kategorien im Sport sind wahrscheinlich die vergrußten überhaupt oder beziehungsweise Kirchen können da noch mithalten. Genau. Aber ansonsten ist das tatsächlich, das ist halt das System, nach dem da die Welt tickt. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich. Beim Tennis haben wir Mixed-Paare zum Beispiel, schon längst etabliert bei den großen Turnieren. Aber tatsächlich ein Mixed-Team gibt es nicht. Es ist halt, Fußball gilt sozusagen als der Herrschaftssport der Männer. Da ist ja eigentlich auch dieser Kampfgeist, diese Leidenschaft, sind ja tief männliche Assoziationen. Und ich kann, also es ist sehr spannend, im Freizeitwettbewerben gibt es natürlich Mixteams. Ja, es gibt auch immer mehr Mädchen, die mit Jungs spielen. Ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer mit Jungs gespielt und war halt dann immer das Mädchen. Das war auch nicht wirklich mixed, weil ich halt immer fast immer alleine war. Aber es gibt es ja schon. Im Jugendbereich ist es sicherlich ausbaufähig und da bräuchte es aber, um das sozusagen wirklich zu etablieren, natürlich Wettbewerbe, die Mixteams dann auch pushen. Aber ich glaube, es hat was mit der Urformel zu tun, der binären Geschlechterwelt.
Und du hast doch ein Frauenverein gegründet.
Nee, ich habe keinen gegründet. Also den Verein gibt es auch schon seit 1889 und wir haben das Frauenteam übernommen. Tatsächlich ganz kapitalistisch mit einer GmbH. Ich kann dir aber auch sagen, warum. Weil wenn wir einen Verein gegründet hätten, habe auch schon Vereine gegründet, aber im Fußball ist es so, da musst du ganz unten anfangen, um nach oben zu spielen. Und der Verein Viktoria Berlin hat schon ganz, ganz lange eine ganz tolle Frauen- und Jugendarbeit gemacht. Und wir haben dann gesagt, okay, die Frauen sind aber immer im Schatten der Männer, weil ja. im Prinzip zählt in gängigen Vereinen, sind ja eigentlich auch Männervereine, Verbände, ja. Vereine sind patriarchal organisiert, so sind die immer im Schatten. Also muss mal jemand kommen und denen eine Möglichkeit geben. Und das lässt sich halt für uns tatsächlich am leichtesten, weil Möglichkeiten schaffen heißt in unserer Welt auch immer, du brauchst auch Geld, um das zu schaffen. Ja. Wir haben ganz viele Menschen, die uns dabei unterstützen, mit unserem Team da nach vorne zu gehen, um das sportlich erfolgreich zu machen. Aber gleichzeitig sind wir ja auch dafür angetreten, mit Viktoria so ein Treiber in der Gesellschaft zu sein, für Geschlechtergerechtigkeit und übrigens auch Andockpunkte zu schaffen. Weil ich glaube, und da kommen wir wieder zu dem Religiösen zurück, dass wir in einer Multi-Optional-Gesellschaft zu Hause sind. Kirchen, Glaubensgemeinschaften haben zwar immer noch, ich glaube, 40 Millionen Mitglieder, religionsübergreifend, ne? Aber im Fußball sind es über 50 Millionen Fans, die es gibt, die man abrufen kann. Und bislang ist der Fußball vor allen Dingen aber für die Männer da, ja. Und das Potenzial für ein diverseres Publikum an Andockpunkten, dafür halte ich den Frauenfußball für ideal, um das Zusammenkommen, das Schöne, was ja auch dann Sport und so ein Angebot auch schaffen kann. Man muss ja den Männerfußball trotz seiner Überkommerzialisierung jetzt nicht nur schlecht reden. Da kommen mehr Menschen zusammen, weil sie sich eben in ihrer Identität irgendwie abgeholt fühlen. Sie können sich identifizieren mit anderen Gleichgesinnten. Sie können was ausleben, was ihnen Spaß macht. Und das Angebot wollen wir eben auch schaffen und wollen es eben mehr Menschen zugänglich machen und das nicht zu so einem Closed Shop machen von Männern, ja.
Wow. Ich frage mich auch immer, welchen Platz haben queere Menschen im Fußball? Ich erinnere mich auch an Fußballspieler, die sich outen mussten, als homosexuell, als schwul outen mussten, die danach ja, Schwierigkeiten und Probleme hatten.
Justin Fashion hat sich umgebracht.
Ja, genau. Ja. Und da,
in England, ein Fußball ist zwar jetzt schon lange her, aber nur das als kurzer, was das für Auswüchse eben
genau,
haben kann.
Also welchen Druck inszeniert und ja, welchen Druck stiftet da auch ein Männerverein mit einem Männlichkeitsbild, das keinen Platz lässt für Individualität, für unterschiedliche Identitäten und Sexualitäten. Und wir wissen ja zum Beispiel auch aus verschiedensten Bereichen, sobald Frauen mit involviert und beteiligt und partizipieren können, gibt es einen Abbau von Aggression und eine Verringerung von Gewalt. Auch Frauen tragen Gewaltstrukturen irgendwie mit sich, ja, ganz klar, oder sind auch Teil von diesem System. Aber sobald Frauen auch partizipieren können, auf Augenhöhe teilhaben können, mitbestimmen, mitmachen können, verringert sich auch Aggression und Gewalt und generell diese Schwierigkeiten, die patriarchale Strukturen auch mit sich bringen. Ja, da gibt es viel zu.
Auf jeden Fall. Also so viel. Aber wir packen natürlich auch alles Wichtige in die Shownotes. Also auch wenn was zu kurz kam, könnt ihr auch gerne da mal reinschauen. Ich finde es auf jeden Fall die Idee, dass man eben, du hast es vorhin auch erwähnt, Felicia, mit dem Teamgeist, dass man einfach zusammenkommt, sich auspowern möchte, egal welche Religion, Nation, Sprache, Hautfarbe, Geschlecht.
Verein.
Genau, dass man da einfach zusammenkommt und einfach auch Spaß hat. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal in vielen Bereichen, dass man einfach, erstmal geht es darum, freundschaftlich Spaß zu haben und alles andere, ob man punktet und weiterkommt, das ist natürlich toll, aber das ist alles im Nachhinein. Und hier muss ich jetzt nochmal was
sagen.
Sagst
du.
Was ich auch ganz Fans
würden was anderes sagen. Okay, go,
Wenn wir nochmal kurz zur Religion. Wenn eine Fußballmannschaft gewinnt, dann gibt's doch, ich habe so Bilder oder Videos im Kopf, dass da irgendwie so ein Bierfass ist und man trinkt irgendwie Bier aus diesem Pokal oder irgendwie so? Oder erzähle ich gerade einen Mist? Was ich meine?
So ein Humpen und dann Nein, man trinkt natürlich auch Alkohol aus Pokalen.
Ah ja, okay. Ja. Okay. bekommt man da auch was Alkoholfreies?
Ja, wenn ich auch gut, das wäre übrigens total fortschrittlich. Ich glaube auch, dass da übrigens der Frauenfußball, entschuldigt, ich kann es nicht lassen, aber da vielleicht auch vorangehen kann und das ein bisschen entbiert, entalkoholisiert,
danke,
den ganzen Sport, ja,
danke,
den Fußball.
Aber
ist auch mein Ziel bei uns.
Ach, ja. Die Profispieler dürfen doch gar keinen Alkohol trinken.
Dürfen schon. Also ich glaube, tatsächlich, es gibt ja so Vorzeigespieler, die ich jetzt kenne, wie jetzt so ein Lewandowski oder so, da sagt man, der trinkt eigentlich kein Alkohol und isst auch keinen Zucker. Also der ist sehr bewusst mit dem, womit er sich betankt. Aber ansonsten glaube ich, dass es schon viele Fußballer gibt, die durchaus auch viel trinken.
Ich dachte, du sagst jetzt, er trinkt kein Alkohol und isst kein Schweinefleisch, aber das war ein anderer Kontext.
Also ich möchte nochmal sagen, wie weit diese Fußballgesänge und dieses Identitätsstiftende vom Fußball ausgeht, merke ich an meinem Kind. Mein Sohn ist in der ersten Klasse in der Schule. Ich war noch nie mit ihm im Stadion, wir gucken keinen Fußball, gar nichts, aber er singt Eisern Union.
Ja.
Weil das wird auf dem Schulhof gesungen. Und das ist sein Verein plötzlich, obwohl er noch nie beim Spiel war, noch nie was gesehen hat, selber auch kein Fußball spielt. Aber so tief greift das. Und ich bin ja ganz in der Nähe vom Unionsstadion in Köpenick, ist ja meine Kirchengemeinde Adlershof. Und da gibt es immer zu Weihnachten so ein Weihnachtssingen.
Genau.
Und mein Kollege, der hat da das Privileg, eine kleine Predigt, ein paar Worte zu sprechen vor irgendwie 16.000 Menschen, die da Weihnachtslieder und ich glaube vielleicht auch Unionslieder singen. Tut mir leid, ich war noch nie dabei. Aber mein Kirchenmusiker spielt da zum Beispiel immer mit unserem Posaunenchor und das ist wirklich eine ganz große Trage, eine ganz wichtige Sache für die Menschen in Köpenick und Umgebung. Und vielleicht sollte mein Kollege das hören oder irgendjemand, der das mitorganisiert. Dürfte ich ja auch mal.
Du willst mitsingen, wenn du dafür Zeit hast.
Ich glaube, das sind sehr beliebte Karten. Ich glaube, die kriegt man gar nicht. Aber wenn mich da jemand reinkriegt, dann würde ich auch mal ins Fußballstadion gehen.
So. Ja, das will ich nur dick und fett unterstreichen. Ich gehe nämlich nicht mehr in die Kirche an Weihnachten, weil ich da einfach aus persönlichen Gründen da zumindest gerade einen Cut brauche. Ich gehe aber immer zum Weihnachtssingen, denn das gibt es auch in Köln im Rhein-Energiestadion. Die Kölner haben das von den Berlinern geklaut und die singen jetzt auch. Und ich muss sagen, das ist so eine tolle Einstimmung, mit den tausenden Menschen da gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Und das ist auch, da kommt Sport und Religion tatsächlich wieder, oder Gläubigkeit oder Spiritualität oder wie auch immer man das irgendwie nennen mag, zusammen.
Wow, so liebe Fußballbegeisterte und jetzt geht's weiter.
Stellt euch vor, so würden wir im Gottesdienst beginnen.
Also ich merke
übrigens
schon,
die Anfanggesänge, es sind genau solche Gesänge, wie es im Stadion auch beginnt. Ja, die Leute pilgern zum Stadion mit ihren Trikots, mit ihren Schals. So pilgern sie nun nicht mehr in die Kirchen, aber haben sie mal.
Also ich merke, wie viel wir über Fußball doch sprechen können. Also jetzt wir drei vielleicht erstmal als nicht so Profi-AuskennerInnen. Felicia ist dann natürlich ausgeschlossen. Und ich bin echt dankbar, Felicia, dass du heute dabei bist, dass du deine Stimme heute mitgegeben hast. Leni natürlich, dass du auch heute dabei warst. Ja. Und Maike sowieso.
danke, gerne.
Danke, lieben Dank. Und natürlich ein großes Danke, dass ihr heute nochmal eingeschaltet habt und zugehört habt. Ihr findet alles Wichtige in den Shownotes. Das war's mit 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Oh, Moment. Jetzt fallen uns noch zwei Dinge ein, die müssen wir noch eben sagen. Die Hymne von Union stammt ja von Nina Hagen und mein grandioser Kirchenmusiker, liebe Grüße Foko an dich, das ist nur für dich, hat diese Hymne bei unserem Konfirmationsgottesdienst an Pfingstsonntag zum Ende gespielt und da haben sich natürlich sehr viele gefreut.
Ich muss unbedingt noch eine Ausstellung empfehlen und zwar in Leipzig gibt es eine Ausstellung, die heißt Mitten in der Kurve jüdische Fan- und Fußballkultur.
Ah, spannend.
Genau. Und da, wenn ihr da vorbeikommt, geht da unbedingt hin, weil ich glaube, es ist mega, mega interessant. Ich kenne ein paar Leute, die haben da mitgemacht. Und das packen wir dann auch in die Shownotes.
Genau. Und jetzt war's wirklich. Bis bald. Tschüss. Bye.